UroTalk, der Podcast des Berufsverbandes der Deutschen Urologen. Von Fachleuten für Fachleute.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UroTalk. Mein Name ist Michael Ruck und ich darf heute wieder zusammen mit Justus König diesen Podcast moderieren. Hallo Justus.
Hallo Michael, ich freue mich auch wieder mit dir dabei sein zu dürfen. Kommen wir mal gleich in Medias Res. Heute wollen wir uns mit dem Thema ambulante spezialärztliche Versorgung, also kurz ASV, ganz allgemein und natürlich speziell der ASV in der Urologie beschäftigen. Als wir uns dieses Thema ausgesucht haben, war mein erster Gedanke, ach du lieber Herrgott, davon habe ich ja wirklich gar keine Ahnung.
Das muss ja bei der Bearbeitung eines Themas kein Nachteil sein, wenn man ganz neutral an das Thema herangehen kann. Ich selbst habe mich mit dem Thema sowohl in meiner Funktion als Berufspolitiker und auch schon persönlich aus Interesse seit Jahren beschäftigt, auch wenn ich bisher noch nicht Teil eines ASV-Teams war oder bin.
Aber wenn du dich mit diesem Thema schon intensiver beschäftigt hast, wolltest du dann sicherlich auch in die ASV einsteigen, oder? Und bis jetzt hast du es nicht gemacht. Warum? Warum nicht?
Also die grundlegenden Ideen oder die Ideen, die hinter der ASV stehen, sind ja eigentlich von Vorteil für alle Beteiligten. Das habe ich auch schon von Anfang an gesehen, insbesondere für die Patientinnen und Patienten. Aber dann kam das Aber, die Umsetzung. Dieser absurd hohe bürokratische Aufwand zur Erstellung eines ASV-Teams hat die Motivation zur Teilnahme bei mir und auch bei der urologischen Klinik vor Ort, die ja Teil des Teams sein muss, gegen Null gehen lassen. Aber genau das wollen wir ja heute in der Folge darstellen.
Genau, die Frau Voschauer hat schon ganz wissend genickt, unsere Expertin, die wir gleich vorstellen werden. Wir wollen heute herausarbeiten, welchen Nutzen die ASV in der Urologie haben kann, welchen Aufwand man als Mitglied eines ASV-Teams aufbringen muss. Und dazu haben wir uns eben eine absolute Expertin ins Boot geholt. Stell sie uns doch mal bitte vor, Michael.
Also unsere Expertin heute ist Frau Sonja Froschauer. Sie ist seit 2018 geschäftsführende Bundesvorstand des Bundesverbands ASV, führte die Geschäftsstelle des Verbandes aber schon von Beginn an. Vor ihrer Zeit beim Bundesverband ASV war Frau Froschauer in der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns tätig. Und nebenbei erwähnt hat sie ursprünglich mal Physik mit Nebenfach vorklinische Medizin studiert. Hallo Frau Froschauer.
Hallo, schön, dass ich heute da sein kann.
Hallo auch von mir nochmal, Frau Froschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt habe ich mich ja schon geoutet, wirklich keine Ahnung von der ASV gehabt zu haben, als Michael den Vorschlag hatte und das Thema angehen wollte. Frau Froschauer, bitte erklären Sie doch mir und den Hörerinnen und Hörern, denen es vielleicht ähnlich geht, mal in kurzen Worten, was ist ASV?
Genau, ASV ist ein Versorgungsangebot, das sich an bestimmte Patientengruppen richten soll. Und zwar gibt es Patienten, die Krankheiten haben, wo im Prinzip ein einzelner Facharzt letztlich nicht mehr ausreicht, sondern wo ich tatsächlich die Expertise von verschiedenen Fachrichtungen benötige. Also das heißt, da müssen einfach verschiedene Fachgruppen, der Urologe, der Onkologe, der Radiologe für die Bildgebung zusammenarbeiten, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Und der Gesetzgeber hatte die Idee, dass eben speziell für diese Patienten sich Netzwerke bilden sollen, die ein entsprechendes Versorgungsangebot dem Patienten unterbreiten können. Und er wollte ein Stück weit diese starre Trennung, die wir in Deutschland zwischen den niedergelassenen Ärzten und den Krankenhausärzten haben, aufbrechen und hat eben vorgegeben, dass sich diese Netzwerke in Kooperation aus Niedergelassenen und Krankenhäusern bilden können.
Das ist, glaube ich, sehr gut zusammengefasst gewesen. Danke. Jetzt interessiert mich aber noch mal, wenn man die organisatorische Ebene und die initiierende Ebene sieht, welche Institutionen waren und sind denn an dieser Entwicklung der ASV beteiligt?
Zuallererst natürlich der Gesetzgeber. Also die Grundlage für die ASV, die steht ja im Sozialgesetzbuch, also genauer im Paragraphen 116b im SGB 5. Da ist schon sehr viel geregelt. Also ich habe kürzlich auf einer Veranstaltung von einem Juristen den Begriff gehört, das ist ein kleines Gesetz im Gesetz schon fast. Aber natürlich ist nicht alles in diesen Paragraphen mit enthalten. Und da ist natürlich die federführende Instanz, wie bei so vielem im Gesundheitswesen, der gemeinsame Bundesausschuss, kurz GBA, der sozusagen die gesamten Details, die im Gesetz noch offen gelassen wurden, in einer ASV-Richtlinie geregelt hat. Darüber hinaus sind natürlich noch weitere Institutionen an der ASV beteiligt. Da sind die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder auch der GKV-Spitzenverband, die sich dort für bestimmte Regelungen auch einbringen müssen.
Bevor wir etwas mehr ins Detail gehen und die Geschichte des ASV aufzeigen wollen, wollen wir mal unseren ersten Zusatzgast ins Spiel bringen. Justus, du hattest die Gelegenheit, mit Dr. Christian Eggersmann zu sprechen.
Ja, genau. Herr Eggersmann hatte mich nämlich mal auf einer Veranstaltung vor einem halben Jahr aktiv angesprochen, dass er so gerne mal über die ASV sprechen würde, und seine Faszination kam im Gespräch auch echt rüber. Wenn man ihm zuhört, hat man das Gefühl, dass es wirklich Sinn macht, mitzumachen in der ASV, und das auch als Kliniker, mal nebenbei erwähnt. Hören wir doch mal gemeinsam rein, wie es am Matthias-Spital in Rheine, an dem Herr Eggersmann der urologische Chef ist, dazu kam.
Dass es da sehr, sehr große Unterschiede gibt in der Herangehensweise an dieses Thema. Und bei uns in der Stiftung war tatsächlich nicht der Urologe oder vor uns der Gastroenterologe und Onkologe, die gesagt haben, wir wollen jetzt unbedingt ASV machen, sondern bei uns hat die Geschäftsführung gesagt, wir erkennen Potenzial, dem Patienten was Gutes zu tun in der ganzen Geschichte. Und das war tatsächlich auch immer das, was sozusagen die rote Linie ist, über die wir uns die ganze Zeit hier auch bewegt haben. Wir wollen dem Patienten etwas Gutes tun, indem wir ein Konstrukt mit all den Beteiligten machen, was am Ende den Patienten in dieser schwierigen Situation, entweder extrem seltene Krankheit, wir haben jetzt pulmonale Erkrankungen auch mit drin, aber das läuft jetzt seit 3 Wochen, aber grundsätzlich sind es ja die fortgeschrittenen Tumorerkrankungen. Das ist ja eh schon eine maximal stressbehaftete Situation, und da wollen wir es dem Patienten erleichtern, dass die Abläufe haben, die einfach für die gut sind. Und das ist sozusagen der Faden, der sich durch die ganze Geschichte bei uns zumindest durchzieht und was dann auch am Ende erfolgsversprechend ist.
Ja, Michael, du hast ja auch mit einem niedergelassenen Kollegen gesprochen. Was konntest du denn da erfahren?
Also ich hatte die Gelegenheit, Dr. Jörg Klier zu interviewen zu dem Thema. Dr. Klier ist seit mehr als 20 oder fast 20 Jahren niedergelassener Urologe in Köln in einer Gemeinschaftspraxis und hat seinen Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der Uro-Onkologie. Er betreibt auch dort vor Ort eine urologische Studienpraxis und ist auch im Vorstand von DUO, dem Deutschen Uro-Onkologen e.V. Hören wir uns mal an, was der Kollege Klier zur ASV im niedergelassenen Bereich so gesagt hat.
Die Teilnahme an ASV ist im Grunde genommen gar nicht so schwer. Sie haben 2 grundsätzliche Einstiegsszenarien. Das eine, Sie binden sich an ein bestehendes ASV-Team an. Hier bieten sich natürlich größere universitäre Einrichtungen an, weil deutschlandweit da, glaube ich, die meisten ASV-Teams mittlerweile angegliedert sind. Es gibt aber auch Kollegen, die aus unserem niedergelassenen Bereich heraus ASV-Teams betreiben. Und mit denen muss man dann entsprechend Kontakt aufnehmen. Man stellt dort einen Aufnahmeantrag im Sinne von, dass man aufgenommen wird. Und das Ganze wird dann an das Zentralregister gemeldet. Mehr muss man im Grunde genommen nicht tun. Und dann kann man bereits in der ASV starten.
Ja, wir hören von den beiden später noch mehr. Frau Voschauer, kommen wir doch mal nochmal zu den Anfängen und dem eigentlichen Verlauf der ASV zurück. Wie hat sich denn die ASV im Laufe der Jahre entwickelt überhaupt?
Die ASV hatte sicher einen schweren Start. Also muss ja sich vergegenwärtigen, dass dieser zitierte Paragraph, den ich vorhin erwähnt habe, der ist ja zum 01.01.2012 ins Gesetz aufgenommen worden, als Nachfolger von dem sogenannten oder der Regelung zum sogenannten ambulanten Behandeln am Krankenhaus. Also eine sehr krankenhauslastige Regelung. Und da hat jetzt der Gesetzgeber Anfang 2012 den Schalter umgelegt und zack, ASV draus gemacht. Und damit war es natürlich nicht getan. Ich hatte ja den gemeinsamen Bundesausschuss erwähnt. Der wurde dann tätig, hat dann erstmal die erste Version der ASV-Richtlinie entwickelt. Die war dann irgendwann 2013 fertig. Dann fing er an mit den sogenannten Konkretisierungen. Das sind immer jeweils für ein Krankheitsgebiet oder eine Krankheitsgruppe, wie zum Beispiel eben urologische Tumoren, die Detailregelungen spezifisch zu diesem Bereich. Und da arbeitet sich der GBA seit 2013 so ein bisschen in Salamischeibentaktik durch die Krankheitsgebiete durch. Und die ersten sind dann letztlich erst 2014 in Kraft getreten. Also wir hatten zwischen Gesetzesstart und der Möglichkeit, tatsächlich etwas auf den Weg zu bringen, umzusetzen, schon mal eine über 2-jährige Pause. Und dann, als dann die ersten ASV-Teams an den Start gingen, die haben echt Lehrgeld bezahlt, weil die sind in jede einzelne Regelungslücke reingelaufen, die es damals halt so gab. Also Beispiel, Sprechstundenbedarf. Wie ist der eigentlich geregelt? Was ist mit den Sachkosten? Wie rezeptiere ich ein Medikament? Also das war ja alles, letztlich waren Lücken, die nach und nach sich erst geschlossen haben, sodass am Anfang wirklich der Eindruck entstand, da tut sich nichts, es ist eine Totgeburt. Mittlerweile sind wir bei deutlich über 600 ASV-Teams über alle Indikationen, die bislang zugelassen sind. Also das Ganze ist jetzt inzwischen wirklich auch in der Versorgung angekommen.
Danke, Frau Feuschauer, für die tolle Zusammenfassung oder Darstellung der Entwicklung der ASV. Welche Patienten können denn aktuell in die ASV eingeschleust werden?
Meinen Sie jetzt indikationsübergreifend oder speziell jetzt in der Urologie?
Also gerne auch indikationsübergreifend, aber natürlich interessiert uns eher die urologischen Patienten.
Also grundsätzlich ist es so, dass wir so zwei große Blöcke in der ASV haben. Das eine sind die seltenen Erkrankungen, die wurden ja gerade auch in dem Beitrag schon angesprochen. Dort sind mittlerweile so 8 bis 10 Krankheitsgebiete durch den GBA bearbeitet worden. Also Tuberkulose, Mukoviszidose, die pulmonale Hypertonie haben wir gerade gehört. Da ist der Patienteneinschluss relativ einfach schwarz-weiß, nämlich da hängt es einfach nur daran, ob der Patient eine gesicherte oder eine Verdachtsdiagnose der entsprechenden Erkrankung hat, dann ist er in dem Moment ASV-fähig. Dann haben wir den Block der sogenannten Krankheiten mit besonderem Krankheitsverlauf, wo eben unter anderem alle onkologischen Indikationen zu finden sind oder auch die Rheumatologie, ganz neu jetzt auch die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und dort ist der Einschluss von den Patienten meistens etwas komplexer. Wenn wir jetzt mal speziell zur Urologie gehen, dort brauche ich tatsächlich eine gesicherte Diagnose der urologischen Tumoren, die dort eben mit enthalten sind. Aber zusätzlich braucht der Patient auch einen komplexeren Versorgungsbedarf. Also das heißt, ganz einfache Tumorarten, niedrige Stadien, wo ich im Wesentlichen nicht wirklich multimodal oder mit Kombinationstherapien arbeite, die sind an sich in der ASV nicht einschließbar, sondern ich brauche hier tatsächlich Patienten, die aufgrund der Ausprägung der Erkrankung einen komplexen Versorgungsbedarf haben.
Nachdem wir jetzt gehört haben, welche Patienten eingeschleust werden können, haben wir dann Herrn Eggersmann auch mal gefragt, wie die Einrichtung der ASV denn so abgelaufen ist und welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen.
Die Voraussetzung, die es dann zu erfüllen gibt, ist, dass man ein interdisziplinäres Team aufstellt, was dann zusammenarbeitet. Und im Grunde genommen, viele kennen ja aus den Kliniken die Tumorkonferenzen. Da sitzen ja auch immer verschiedene Leute dann zusammen von verschiedenen Disziplinen und beratschlagen gemeinsam, wie ein Patient weiter behandelt werden soll. Und das Gleiche, nur noch ein klein bisschen größer, ist im Grunde genommen das, was die ASV anbieten kann. Dass dann zwar bei urologischen Tumoren federführend die Urologen die Therapie dann durchführen, dass man aber immer in diesem Setting zusammen mit den anderen Abteilungen, sei es Rücksprache halten, sei es zusammenarbeitet oder halt auch dann bestimmte Randbereiche dann mit reinnimmt, die wir auch sonst gerne so aus unserem Blickwinkel verlieren, sei es psycho-onkologische Begleitung, sei es Physiotherapie, Ernährungstherapie, Palliativnetzwerke etc. Diese ganzen Themen, die für Patienten mit einem fortgeschrittenen Tumor wichtig sind, dass man die dann zusammenbringt.
Frau Forschauer, kurze Rückfrage nochmal zu dem Überblick der verschiedenen Erkrankungsgruppen. Gibt es da irgendeine Webseite, die wir zum Beispiel in den Shownotes verlinken können, wo sich die Leute mal anschauen können, was die Bedingungen sind, auch mit dieser Komplexität? Ich meine, das ist ja durchaus auch Auslegungssache, frage ich mich da, oder?
Also die beste Quelle an der Stelle ist tatsächlich die ASV-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, weil das letztlich das maßgebliche Dokument ist. Das ist auch nicht schwer zu lesen. Also der allgemeine Teil, der für alle Erkrankungen gleichermaßen gilt, der nennt sich Paragraphenteil, der hat 6-7 Seiten. Und an denen schließen sich dann die Indikations-, also die krankheitsspezifischen Anlagen an. Und da hat man dann relativ kompakt je Anlage so auf 5 Seiten, 6 Seiten einen Überblick, welche Patienten kann ich einschließen, welche Diagnosen sind umfasst und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, wenn ich an der ASV teilnehmen möchte.
Okay. Im Gespräch mit Herrn Eggersmann fiel ja die Einrichtung der Tumorkonferenz. Ketzerisch gefragt, Frau Forschauer, warum reicht es nicht, dass es Tumorkonferenzen gibt? Da sitzen doch auch alle Disziplinen zusammen. Die Niedergelassenen können ebenso Patientinnen und Patienten vorstellen und diese dann zum Beispiel in Ambulanzen der Klinik, einer onkologischen Ambulanz oder einer Praxis anbinden und dort weiter behandeln.
Der große Unterschied ist, wenn Sie jetzt nur die Tumorkonferenz als interdisziplinären Austausch nehmen, dann haben Sie natürlich den Patientenpfad auch hinsichtlich der Abrechnungsmöglichkeit gegenüber der Kasse noch nicht geklärt. Also das ist der große Unterschied, dass wenn beispielsweise ein Patient im Rahmen der ASV behandelt wird und beispielsweise die Krankenhausradiologie nimmt an diesem ASV-Team teil, dann kann der behandelnde Urologe zum Beispiel empfehlen, dass ein MRT gemacht wird und dann kann die Krankenhausradiologie dieses MRT machen. Während wenn es die ASV nicht gäbe, müssten Sie jetzt irgendwie den Patienten zu seinem Hausarzt schicken. Der müsste ihm eine Überweisung für ein MRT ausstellen und dann wartet er wahrscheinlich 12 Wochen, bis er irgendwo mal einen Termin bekommt. Also das heißt, es verkürzt einfach die Wege potenziell und ermöglicht eben auch, dass man Partner verschiedener Fachdisziplinen mit in die Behandlung einbindet und zwar mit entsprechender Vergütung durch die Kassen, die sonst einfach aufgrund ihrer Ansiedlung im Klinikum aus der ganzen Nummer raus wären.
Gut, das ist sehr verständlich dargestellt. Sie haben jetzt schon viele Disziplinen erwähnt, die da beteiligt sein können. Können Sie uns kurz bitte zusammenfassen oder kurz auflisten, welche Disziplinen denn beteiligt sein müssen? Es gibt ja Voraussetzungen, was für ein ASV-Team vorhalten muss und wer da beteiligt sein muss und ob es Mindestzahlen für Behandlungen gibt, wie die Infrastruktur sich darstellt, wie das alles in der ASV-Richtlinie geregelt ist.
Genau, also fangen wir mit dem Team an. Bitte jetzt nicht erschrecken, das ist eine durchaus umfassende Liste, was dort vorzuhalten ist. Und zwar diese ASV-Teams, vielleicht ganz kurz, die haben ja immer so einen bestimmten Aufbau, der unter dem Begriff Zwiebelschalenmodell läuft. Das heißt, sie haben ein Kernteam, das im Prinzip am engsten an der Koordination des Patienten dran ist. Einer aus dem Kernteam ist die Teamleitung, die so ein wenig fachlich, organisatorisch den Hut aufhaben sollte. Und dann gibt es die sogenannten hinzuzuziehenden Fachärzte, wie so die äußere Zwiebelschale, auf die letztlich das Kernteam per Überweisung zugeht, wenn eben für den Patienten eine entsprechende Leistung notwendig ist. Es ist so, dass bei den urologischen Tumoren besteht das Kernteam aus mindestens einem Urologen, einem Onkologen und einem Strahlentherapeuten, wobei entweder der Urologe oder der Onkologe die Teamleitung übernehmen können. Dazu kommen dann die hinzuzuziehenden Fachärzte, das sind jetzt in dem Fall die Anästhesisten, Gynäkologen, Gefäßchirurgen, Humangenetik, dann Gastroenterologie, Kardiologie und Nephrologie, Labor muss mit dabei sein, Neurologie und Nuklearmedizin, Pathologie, Radiologie, Viszeralchirurgie und ich brauche einen Vertreter aus den, ich sage jetzt mal, psychotherapeutischen Disziplinen. Das kann ein ärztlicher Psychotherapeut sein oder ein psychologischer Psychotherapeut. Also da gibt es verschiedene Spielarten. Und wichtig ist, und deswegen ist eigentlich das Team auch so ein Stück weit der Lackmustest, ob ich eine ASV zustande bekomme, weil ich tatsächlich alle Fachdisziplinen, die dort aufgezählt sind, abdecken muss. Also fehlt mir eine, wird meine Teilnahmeanzeige mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit scheitern.
Also ist natürlich toll, dass man so viele Fachdisziplinen einbinden kann, aber dieses Muss, ich glaube, das ist natürlich auch ein Hemmschuh, weil man muss mit jedem einzelnen Arzt einen Vertrag abschließen. Es sind umfangreiche Nachweise zu erbringen. Das erschwert natürlich immer noch mal dieses Antragsverfahren. Es ist immer die Frage, wie häufig man einen Humangenetiker kontaktieren muss für bestimmte Fragestellungen. Also wir würden uns da vielleicht eher wünschen, dass man da ein bisschen praktikabler das umgesetzt hätte.
Ja. Also da vielleicht eine Erfahrung von einer benachbarten Fachgruppe. Die Rheumatologen, die haben es jetzt tatsächlich im vergangenen Jahr geschafft, auf Antrag beim gemeinsamen Bundesausschuss ihr Team zu verkleinern. Die haben einfach in der praktischen Umsetzung gemerkt, dass es Fachdisziplinen bei den Hinzuzuziehenden gibt, die faktisch keine Patienten kriegen, weil sie halt fast nie benötigt werden. Und der GBA hat dann eben oder ist der Empfehlung der Rheumatologen gefolgt und hat dann zwei Fachgruppen gestrichen.
Sehr spannend.
Ja. Also vielleicht auch für den Verband mal ein Hinweis, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt.
Guter Input. Das Thema Antragsprozess haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Das Stichwort ist gefallen. Michael hatte gesagt, dass für ihn das ein Punkt war, der das Ganze auch eher in weite Ferne hat rücken lassen. Jörg Klier hat uns dazu auch was gesagt, was seine Erfahrungen mit dem Antragsprozess sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei einigen auch so sich dargestellt hat.
Wir hatten seinerzeit, als die ASV aufkam, auch darüber nachgedacht, selbst ein ASV-Team zu gründen, mussten aber dann doch relativ schnell erkennen, dass der administrative Aufwand, die Fleißarbeit, die man vorab leisten muss, gigantisch ist. Und das ist etwas, das muss man sich gut überlegen, ob man diese Arbeit stemmen will. Ich habe neulich ein Gespräch mit dem Kollegen Eichenauer aus Hamburg geführt. Die haben das selber organisiert und die haben 2,5, 3 Jahre daran gearbeitet, um das auf die Beine zu stellen. Ein mordsmäßiger administrativer Aufwand. Das haben wir uns hier von vornherein erspart. Und wir sind damals, als klar war, dass die Uniklinik zu Köln das erste ASV-Team hier in der Region gegründet hat, aktiv auf Professor Heidenreich zugegangen und haben um eine Mitarbeit in seinem Team gebeten, was letztendlich ein reiner formaler Akt war und unkompliziert die Aufnahme erfolgte. Zwischenzeitlich sind wir auch mit der Uniklinik Bonn verbandelt in einem zweiten ASV-Team.
Genau, und Herr Eggersmann hatte uns im Gespräch verraten, dass er sich beim Antrag auch ziemlich auf ein absolviertes Antragsverfahren im Bereich der gastroenterologischen Tumore stützen konnte. Wie sollte man aus Ihrer Sicht ein solches Projekt am besten angehen, Frau Froschauer? Ja.
Also die Idee, sich an ein bestehendes Team anzuhängen, die ist charmant. Also auch gerade niedergelassene Ärzte, die das ja auch ohne großen Verwaltungsapparat sozusagen neben der Praxistätigkeit stemmen müssten. Für die ist tatsächlich die Kooperation mit einem bestehenden ASV-Team, in das ich nur beitrete, mit wirklich minimalem Aufwand, wirklich auch eine Empfehlung. Und man sollte sich auch vergegenwärtigen, dass die Teamleitung, das ist letztlich eine ehrenamtliche Position. Der Teamleiter hat keine finanziellen Privilegien, der hat keine eigenen Abrechnungsziffern. Das heißt, wenn man sich jetzt nicht unbedingt dieses Badge Teamleiter anheften möchte für das eigene Wohlbefinden, dann ist man als Kernteammitglied genauso gut bedient. Also hat dort keine schlechtere Stellung. Als Niedergelassener, das habe ich jetzt auch schon gehört, wenn man sich gerade an ein Klinikteam assoziiert, man sollte halt tatsächlich offen ansprechen, ob man hier wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeiten wird und dass man nicht quasi nur so als Anhängsel gesehen wird, das faktisch gar nicht aktiv einbezogen wird. Wenn man sich tatsächlich auf den Weg macht, selbst ein ASV-Team zu gründen, was ich zum einen empfehlen kann, gerade wenn man aus dem Krankenhaus-Setting kommt und dort vielleicht auch ein bisschen mit initiiert, tatsächlich auch bei der Klinikverwaltung organisatorische Unterstützung einfordern. Weil das, was Sie für ein Anzeigeverfahren brauchen, das ist keine Rocket Science, das ist auch nicht medizinisch, das ist Administration. Das ist Unterlagen sammeln, das ist Leuten nachlaufen, Leute erinnern und das kann sehr, sehr gut einfach jemand aus der Krankenhausverwaltung übernehmen.
Jetzt haben wir ja schon schön darstellen können, dass dieser Antragsprozess kompliziert ist, mit hohem administrativen Aufwand verbunden ist. Ich hatte den Kollegen Klier dann gefragt, was denn bei der täglichen Arbeit in der ASV, wie da der organisatorische Aufwand aussieht. Und da war ich ein bisschen überrascht über seine Antwort.
Gar keiner. Also das ist etwas, was immer wieder so viel kolportiert wird, was ich persönlich nicht so richtig nachvollziehen kann. Also letztendlich, wie ist konkret der Lauf? Ich spreche den Patienten an, ich muss ihn aufklären, ich muss ein schriftliches Einverständnis einholen dafür, dass er bereit ist, an der ASV teilzunehmen. Er nimmt ja gar nicht an der ASV teil, das ist ja mein Bereich. Er wird nur darüber abgerechnet. Wir sind jetzt seit 3 Jahren aktiv dabei. Ich habe in der ganzen Zeit noch nicht ein einziges Mal einen Patienten gehabt, der dem jetzt widersprochen hätte. Der Patient ist in die ASV aufgenommen, dann wird er über das Tumorboard gemeldet und es wird entsprechend eine Therapieempfehlung, wenn das mein Wunsch ist, ausgesprochen. Ich muss den Patienten quasi als eigenständigen Abrechnungspatienten ASV-Fall bei mir in der Praxis anlegen. Das ist im Grunde genommen das, was ich organisatorisch zu leisten habe. Das ist auch gleichzeitig so eine Stolperfalle, denn Ich habe ja eine sogenannte ASV-Teamnummer, über die ich diesen Patienten abrechne. Und das bedeutet, auf Überweisungsträger und auch auf Rezepten muss die ASV-Teamnummer drauf, damit die Krankenkasse später das entsprechend zuordnen kann.
Und Herr Klier spricht in seinem Statement auch gleich einen sehr wichtigen Vorteil der ASV in der Behandlung dieser komplexen Patientinnen und Patienten an. Hören wir mal weiter rein.
Ich behandle den Patienten also ganz normal weiter, habe hier in Nordrhein halt, und das ist mein persönlicher Vorteil, den ich auch in der ASV sehe, einfach die Möglichkeit, all das, was ich in der Kassenmedizin normalerweise budgetiert anbiete und durchführe, ja, hier extra budgetär 1:1 berechnet bekomme.
Okay, dann wollen wir uns auch gleich nochmal anhören, was Herr Eggersmann denn so zu den Vorteilen aus der Sicht des Klinikers hervorgebracht hat, die er so in der ASV sieht.
Das, was man aus dem ASV an einzelnen Gewinnen rausziehen kann, das ist, wir haben das mal überschlagen, natürlich haben wir da auch einen Blick drauf, aber das ist nicht wirklich so kostendeckend, sondern man muss eher sagen, das ist ein Qualitätsmerkmal für unser Klinikum Rheine, dass wir das ASV in einem vernünftigen Setting mit allen Beteiligten zusammen anbieten können. Wir sehen eher einen Gewinn darin, dass wir Patienten mehr bekommen, dass das für uns wahrgenommen wird. Da wird vernünftige, gute, große Onkologie angeboten.
Da wollen wir natürlich die Frau Froschauer nicht einfach so stehen lassen, sondern sie jetzt mit ins Thema Vergütung nehmen. Wie sieht es damit aus? Lohnt sich denn aus Ihrer Sicht die ASV, wenn man das Thema Vergütung nimmt? Und wie wird da abgerechnet? Herr Klier hatte ja schon erwähnt, es sei extra budgetär und damit recht attraktiv für den Niedergelassenen zumindest.
Genau. Also die Abrechnungsgrundlage in der ASV, das ist der EBM, also das Vergütungssystem der niedergelassenen Ärzte, das im Prinzip mehr oder weniger 1:1 in die ASV übernommen wurde. Aber im Gegensatz zur klassischen vertragsärztlichen Abrechnung greifen eben diese limitierenden Elemente wie die Regelleistungsvolumen / Budgets eben in der ASV nicht. Das heißt, ich weiß, dass ich die abgerechneten Leistungen eben zum vollen Wert der Eurogebührenordnung auch bezahlt bekomme. Das hängt ein bisschen davon ab, über welche Fachgruppe wir reden, wie groß hier der Effekt ist. Es unterscheidet sich natürlich auch zwischen den KVen ein wenig, aber es gibt durchaus Fachgruppen, wo der Fallwert letztlich so um 20% wächst durch den Wechsel in die ASV. Einfach weil eben keine Abstaffelung, keine Quotierung mehr erfolgt. Hinzu kommt, was man auch berücksichtigen muss, dass es in der ASV bestimmte Leistungen gibt, die ich abrechnen darf, die es in der normalen vertragsärztlichen Regelversorgung gar nicht gibt. Also ein Beispiel, Tumorkonferenz war angesprochen worden. Die Vorstellung eines Patienten in der Tumorkonferenz ist eine abrechnungsfähige Leistung. Die macht man halt sonst für lau. In der ASV bekomme ich die vergütet. Ist auch wichtig, weil wir die Erfahrung haben, dass diese Zusatzziffern bei vielen nicht auf dem Radar sind. Und dass die dann deswegen oft vergessen werden. Bei der Klinik, sagen wir es mal so, die Kostendeckung kann ich persönlich jetzt schlecht einschätzen. Aber was die ASV für eine Klinik aus meiner Sicht schon interessant macht, ist zum einen, dass ich eben im Gegensatz zu einer Ermächtigung die ambulante Abrechnung nicht auf eine einzelne Person oder eine einzelne Abteilung beschränkt habe, sondern wenn man sich diese Fachgruppenliste anschaut, dass man eben, wie vorhin schon zitiert, die eigene Radiologie, die Nuklearmedizin oder so, eben auch mit ins Team einbinden kann und dann auch darüber ambulante Erlöse generiere.
Ich hatte zum Thema Vergütung und finanzielle Chancen und Grenzen der ASV auch den Kollegen Klier im Gespräch gefragt. Er hat dazu Folgendes gesagt.
Für mich ist das eine transparente Abrechnung, was man von einer KV-Abrechnung jetzt nicht unbedingt behaupten kann, weil auch hier mit klaren Honorarsätzen gearbeitet wird. Ich kriege nicht irgendeinen nebulösen Punktwert und muss mir selber was ausrechnen, sondern ich kriege genau 2,50 Euro, wenn ich 2,50 Euro in Rechnung stelle. Ich bekomme zu 100% ausbezahlt, was ich einfordere, sofern das abrechnungskonform ist. Also es dürfen keine Ausschlüsse dabei sein. Das sind die grundsätzlichen, setze ich mal voraus. Wichtig, ich habe keine Mengenbegrenzung. Es gibt keine Obergrenze. Aber auch das sehen wir natürlich, die ASV ist sehr limitiert. Das heißt, ich muss mich davon lösen, zu glauben, ich kann jetzt hier hunderte, tausende Euro mitmachen. Ja, wir reden über ein sehr kleines Spektrum von Patienten, die wir in die ASV einschleusen können.
Herr Eggersmann hatte ja bereits auch schon über den Patientenzuwachs und über die Vorteile für die Patienten und Patientinnen gesprochen. Er hat ganz konkret erwähnt, dass er Rezepte ausschreiben kann, was er vorher nicht so einfach konnte und so weiter, oder dass Medikamente direkt abgegeben werden können. Der Kollege Klier hat zum Vorteil für die Patienten dann Folgendes noch ausgeführt.
Ich glaube, es sind zwei Dinge, die man herauskristallisieren kann. Das eine ist das Tumorboard. Wir sind zwar alles gut ausgebildete Fachärzte und der eine hat mehr oder andere stärkeren Vorlieben für die eine oder andere Behandlung. Ich glaube auch, ohne dass ich jetzt da voll drüber ziehe, dass ich mich schon ganz gut in der medikamentösen Tumortherapie auskenne. Aber erfahre doch immer mal wieder im Gespräch mit anderen Kollegen, wenn man sich über einen komplexen Kasus unterhält, dass es durchaus eine andere Sichtweise geben kann, wo man dann auch sagt, ah ja, stimmt, hast du eigentlich gar nicht bedacht. So gesehen bringt mir und natürlich letztendlich am Ende des Tages den Patienten das was, weil ich schon glaube, dass man dadurch eine gut abgesicherte Therapieform dem Patienten anbietet. Und sei es auch nur, dass man die Rückmeldung bekommt, aha, schau, auch andere würden genauso entscheiden wie du. Der zweite Aspekt ist das immer wieder in den Vordergrund geschobene PET-CT. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass wir Patienten im Rahmen der ASV eine Bildgebung anbieten können, die wir in der ganz regulären Kassenmedizin eben möglicherweise so nicht ohne weiteres anbieten können.
Aus Sicht des Klinikers gibt es noch einen weiteren Vorteil, der mich persönlich sehr gefreut hat, als das Herr Eggersmann gesagt hatte.
Das nächste, was ist, ich will ja auch ausbilden. Ich will ja weiterhin auch jetzt mit der integrierten neuen Weiterbildungsordnung will ich auch den Anteil der medikamentösen Tumortherapie anbieten. Die Therapie geht immer mehr in den ambulanten Sektor, sodass ich da wirklich auch irgendwie rein muss. Wenn ich eine Ermächtigung habe, dann kann ich die Kollegen zwar irgendwie mit reinbringen, aber nicht so richtig, weil ich muss ja selber machen. Und die ASV bietet da, dass ich erstens jeden Facharzt anmelden kann aus meiner Klinik, egal wer von uns Fachärzten da ist. Jeder ist unterschriftsberechtigt für Rezepte etc. Und ich kann auch die Kollegen, die eingearbeitet werden unter Aufsicht und nach einigen Wochen machen die das auch selbstständig, nach Rücksprache bei Fragen, noch in der Ausbildung. In der Regel kommen bei uns die Kollegen im letzten Ausbildungsjahr dann für 6 bis 8 Monate in die ASV und können dann auch wirklich eigenverantwortlich und rechtens dort arbeiten, Rezepte unterschreiben und das alles machen, sodass ich da auch jetzt definitiv ehrlich sicherstellen kann, dass meine Mitarbeiter eine vernünftige Ausbildung in der medikamentösen Tumortherapie bekommen.
Herr Eggersmann hatte darauf abgehoben im Gespräch, dass es ja bei den den Ermächtigungen in der Ambulanz 116b diese höchstpersönliche Leistungserbringungsvoraussetzung gibt. Und so ein bisschen scheint er dadurch, dass er sagt, es wäre nicht notwendig, diese höchstpersönliche Erbringung in der ASV. Ist es denn so? Also gibt es da eine klare Regelung dazu, wer was darf? Muss jeder, der da tätig wird in der Klinik, auch im ASV-Team gemeldet sein?
Jeder fertige Facharzt, ja. Also wobei, ich schränke mich jetzt mal ein, ich rede jetzt vom Kernteam und der Teamleitung. Also beim Kernteam und der Teamleitung, das waren die drei Fachgruppen, müssen Sie tatsächlich jeden fertig ausgebildeten Facharzt namentlich benennen, der in der Ambulanz tätig werden soll. Bei den hinzuzuziehenden Fachärzten akzeptieren viele erweiterte Landesausschüsse, die sind ja für das Anzeigeverfahren zuständig, dass man nur die Institution benennt, also zum Beispiel die Abteilung, das MVZ, die Praxis, ohne die Einzelärzte zu benennen. Eine andere Sache ist es, was jetzt gerade auch angesprochen wurde, mit Ärzten in Weiterbildung. Da gibt es explizit in den Regelungen die Öffnungsklausel, dass ich die einbeziehen darf, unter Anleitung eines im Team benannten Facharztes. Es gibt letztlich nur zwei Restriktionen, wobei das wahrscheinlich in der Praxis ohnehin keine Rolle spielt. Die Diagnosestellung und die leitende Therapieentscheidung, die kann ich nicht delegieren. Aber alles andere, was gerade auch gesagt wurde, kann ich wirklich rechtens und mit gutem Gewissen auch an den Arzt in Weiterbildung abgeben. Und es stimmt, also es ist tatsächlich auch für die Kliniken interessant, nicht nur vor dem Thema der Ausbildung, auch das Thema Personalbindung, dass ich natürlich ein ganz anderes Tätigkeitsspektrum anbieten kann, als wenn ich jetzt rein auf die stationäre Versorgung beschränkt bin.
Wir hatten vorhin schon das Thema Vergütung. Das schließt sich jetzt hier an, auch als Vorteil oder Nachteil für die ASV, hatte ich Herrn Klier dazu befragt und er hat dann nochmal eine interessante Anmerkung dazu gemacht.
Denn Fakt ist auch, wenn man jetzt mal, zumindest muss ich das jetzt ein Stück weit reduzieren, auf Nordrhein, weil wir hier eine starke Budgetierung haben, das ist in anderen Bundesländern komplett anders. Ich nehme dabei zum Beispiel als Gegenbeispiel die Hamburger Kollegen, die bekommen sehr viele Kassenleistungen 1:1 ausgezahlt oder zumindest mit 80%. Das heißt, für die ist eine ASV-Beteiligung nicht so attraktiv wie für mich. Ich habe das in meinem Bereich mehrfach ausgerechnet und es ist tatsächlich so, dass ich eine Verdopplung des Honorares für diese Patienten sehe, die ich normalerweise in der Onkologievereinbarung abrechne, ohne dass ich einen wirklichen Mehraufwand habe.
Boah, Michael, also bis jetzt bin ich eigentlich ganz gut mitgekommen, aber jetzt wird es mir zu kompliziert. Wie siehst du denn das aus Sicht des baden-württembergischen Niedergelassenen?
Also bei uns in Baden-Württemberg ist aktuell im KV-Bereich bei den Fachärzten eine 100%ige Auszahlungsquote. Das kam durch diese Änderung im TSVG, in diesem Terminservice-Versorgungsgesetz. Das macht natürlich die Teilnahme an der ASV für die Baden-Württemberger Niedergelassenen noch weniger attraktiv oder ist nicht ein Attraktivitätsvorteil, weil die ASV 100% bezahlt wird, weil wir es ja sowieso so haben. Frau Vorschauer, sehen Sie noch irgendwie eine Anmerkung zu dem Aspekt und was vielleicht so ganz gut wäre, wenn wir rüberbringen könnten, was für die Kollegen wichtig ist, in welchen KV oder worauf sie achten müssen, was in ihrem KV-Bereich so gilt, wenn sie denn aus der ASV, an der ASV-Beteiligung irgendwie einen Vorteil sehen wollen?
Also ich denke, für die Niedergelassenen spielt tatsächlich die in ihrem KV-Bereich bestehende Quotierung eine Rolle. Also wir haben jetzt ja gerade das Extrembeispiel schon fast gehört mit nahezu Verdoppelung des Honorars. Also Fachärzte in KV-Bereichen, die extrem stark ihr Budget überschreiten und dann mit sehr starker Quotierung ausgezahlt bekommen, für die lohnt sich natürlich der Wechsel in die ASV. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich ja die Pauschalen dieser sogenannten Onkologievereinbarung in der ASV auch bekomme. Also das heißt, ich verliere an der Stelle nichts. Neben dem rein finanziellen Aspekt sollte man halt auch im Kopf behalten, dass das Ganze natürlich potenziell auch einen strategischen Aspekt hat. Ich vernetze mich mit anderen Akteuren, ich binde mich vielleicht näher an ein Klinikum. Das führt vielleicht auch dazu, dass ich auch in anderen Themen dann so etwas wie der Preferred Partner bin. Ich sichere vielleicht auch perspektivisch das Thema Verkaufswert meiner Praxis, weil ich quasi auch angeben kann, dass ich hier nicht so isoliert unterwegs bin, sondern dass ich auch in dem regionalen Verbund eingebunden bin. Ist ja auch durchaus ein Argument, dass man sagt, das ist interessant in der Vernetzung zu den Kollegen. Ist ja vorhin auch angesprochen worden, das Thema auch fachlicher Austausch. Also das sind sicher Aspekte, die man auch berücksichtigen sollte. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, die ASV wächst ja kontinuierlich. Also wir haben mittlerweile sehr viele Kliniken oder auch niedergelassene Ärzte, die in verschiedenen ASV-Teams zu verschiedenen Indikationen beteiligt sind. Und da ist vielleicht eine Indikation mal etwas weniger finanziell attraktiv, die andere dafür schon, so dass sich da natürlich das bestehende Netzwerk auch durchaus lohnt, um dann vielleicht auch für eine für mich sehr attraktive Indikation schnell eine ASV ins Rennen zu schicken.
Es wird immer spannender. Mhm. Ursprünglich war der Ansatz der ASV ja, so wie ich es verstanden habe, die Verbesserung der Versorgung der Patientinnen und Patienten. Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beschäftigt sich im Versorgungsforschungsprojekt ASVWE letztendlich mit dieser Fragestellung. Und du, Michael, hast dich mit Privatdozentin Dr. Marianne Leitzmann, einer Urologin, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim AQUA-Institut an dieser Studie arbeitet, unterhalten. Und wir hören uns mal gemeinsam an, womit sich diese Projektgruppe beschäftigt.
Das Projekt ASVWE Stand und Weiterentwicklung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung im Bereich urologische Tumore ist ein vom Innovationsfonds des GBA gefördertes Projekt, Der Projektstart war im April letzten Jahres und das voraussichtliche Projektende ist Ende März 2023. Wir befinden uns also mitten im Projekt. Gerade laufen die Patientenbefragung noch bis Ende August und auch die Versorgerbefragung wird gerade erst beendet. Auch sind noch weitere Interviews und auch noch eine Kleingruppendiskussion mit Patienten in Planung, wo die Ergebnisse alle noch ausstehen. Zu den Projektzielen. Vor dem Hintergrund, dass die ASV ja auf eine bessere Versorgung von Patienten mit komplexen, schwer therapierbaren Erkrankungen abzielt, gehen wir vor allem der Frage nach, ob diese Erwartungen, die in die ASV gesetzt wurden, hinsichtlich einer innovativen, qualitativ hochwertigen und sektorenverbindenden Versorgung überhaupt erfüllt werden. Und wir betrachten dabei sowohl die Patienten als auch die Versorgerebene, holen aber auch Stimmungsbilder anderer Stakeholder ein, wie zum Beispiel der Krankenkassen oder auch das MDK oder der KBV. Und unser Fokus liegt dabei vor allem auf der Versorgung von Patienten mit fortgeschrittenem und metastasierten Prostatakarzinom im Rahmen der ASV, die mit der Regelversorgung verglichen werden. Und gerade die Patientenbefragung hat einen besonderen Stellenwert in unserem Projekt und überhaupt auch für die ASV, da sie eigentlich die erste Erhebung ist, die die qualitativen Ergebnisse dieser besonderen Versorgung liefern wird. Weil bis dato wissen wir nämlich gar nicht, ob die ASV bei all dem Aufwand, welcher die Anzeige mit sich bringt, überhaupt eine bessere Versorgung ermöglicht. Und unser Ziel ist es auch herauszuarbeiten, an welchen Stellen eine Weiterentwicklung der ASV notwendig oder überhaupt möglich ist und wie diese Weiterentwicklung umgesetzt werden kann. Das heißt, wir wünschen uns am Ende unseres Projektes auch explizite Handlungsempfehlungen abgeben zu können.
Okay, also übrigens an diesem Projekt ist auch oder sind wir als Berufsverband der Deutschen Urologen auch als Konsortialpartner beteiligt. Es gibt und gab wohl aber schon wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema ASV. Frau Leitzmann gibt uns hier abschließend nochmal einen Überblick, was da gerade so läuft und wie die Datenlage zur ASV bisher in der Versorgungsforschung ist.
Also die ASV in der Tat gibt es ja seit 10 Jahren und für die Urologie seit 2018, April 2018. Und eigentlich liegen uns keine Ergebnisse vor über die Outcomes der Patienten. Also da gab es bisher eigentlich noch keine Studien und das ist ja eigentlich der Fokus, der uns hauptsächlich interessiert und das eigentlich auch der Auftrag ist dieser Versorgung. Aber bis jetzt wurde sich sehr viel, denke ich, konzentriert auf die Anzeige und die Teilnahme der ASV und das Ganze überhaupt ins Leben zu rufen. Aber jetzt, denke ich, ist es auch, da stimmen sicher viele zu, auch an der Zeit zu schauen, was mit dieser Versorgung überhaupt passiert.
Frau Froschauer, haben oder hatten diese wissenschaftlichen Untersuchungen schon die Weiterentwicklung der ASV beeinflusst?
Nein, noch nicht. Also wir haben selbst auch gerade ein Versorgungsforschungsprojekt mit Förderung des Innovationsfonds abgeschlossen, jetzt Ende Februar dieses Jahres, wo es eben auch um das Thema indikationsübergreifende Bewertung der Entwicklung der ASV ging und vor allem auch das Thema, was hemmt eigentlich, dass es nicht schneller vorangeht. Und wir haben jetzt den Abschlussbericht fertiggestellt, den auch inzwischen den entsprechenden Stakeholdern beim gemeinsamen Bundesausschuss etc. vorgelegt, auch mit vielen Empfehlungen, was man tatsächlich machen sollte, um die ASV schneller und auch unbürokratischer in die Fläche zu bringen. Aber wir haben jetzt noch keine greifbaren Resultate daraus gesehen. Dafür war die Zeit jetzt auch einfach zu kurz. Was man immerhin positiv erwähnen kann, ist, dass wir den Eindruck haben, dass zumindest beim gemeinsamen Bundesausschuss bei der zuständigen der Frau Mark, die jetzt den Unterausschuss ASV auch leitet, dass die Themen angekommen sind und auch tatsächlich in die Diskussion eingebracht werden. Wie das dann in der Gemengelage der berühmten 3 Bänke verwurstelt wird, bleibt abzuwarten. Aber ich denke, dieses Projekt ASVWE jetzt wirklich auch mit dem Outcome-Blick, das ist äußerst spannend und ich habe auch nächste oder übernächste Woche mit Frau Leitzmann dazu nochmal einen Austausch.
Okay, nun haben wir ja sehr, sehr viel über die ASV von Ihnen erfahren und wie wir uns gehofft haben, sehr, sehr kompetente Auskünfte bekommen und viele gute Tipps von Ihnen bekommen. Abschließend, Frau Froschauer, noch eine letzte Frage oder von Ihnen einen Ausblick und eine ketzerische Frage. Wird die ASV endlich ein Erfolgsmodell oder droht sie tatsächlich zu scheitern?
Ich glaube nicht, dass die ASV scheitern wird. Wie gesagt, wir sind jetzt bei deutlich über 600 Teams und wenn man sich mal die Patientenzahlen anschaut, die in der ASV behandelt werden, dann sehen wir auch einen steilen Anstieg. Wir haben jetzt auch mit der ASV im Bereich der Rheumatologie tatsächlich eine Indikation am Start, die richtig Fahrt aufnimmt, wo also mittlerweile deutlich über 50% aller Rheumatologen in Deutschland, egal ob Krankenhaus oder Niederlassung, bereits in ASV-Teams organisiert sind. Also wo das Thema tatsächlich auch eine echte Versorgungsrelevanz bekommt und durchaus auch die Chance hat, ein Stück weit die Regelversorgung abzulösen. Und ich denke, dass wenn wir es schaffen sollten, als Ergebnis unseres Projektes oder auch Ihres Projektes, da auch einfach noch einige Stellschrauben zu drehen, dass das wirklich auch ein Zukunftsmodell werden kann.
Vielleicht abschließend noch eine Frage. Es war ja immer so ein Aspekt der ASV, der für die Niedergelassenen in den Vordergrund gestellt wurde, diese gleich langen Spieße, endlich gleiche Bezahlung, Praxen und Krankenhäuser. Sehen Sie das so, dass es gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Praxen und die Krankenhäuser in der ASV gibt?
Nein, derzeit leider noch nicht. Also ich sehe schon, dass die Niedergelassenen hier einen leichten Nachteil haben. Zwar kennen sie sich mit der Vergütungssystematik schon besser aus, also das ist natürlich für die Niedergelassenen Home-Turf quasi, aber dieser administrative Aufwand für Teilnahmeanzeige und dann auch laufende Pflege des Teams, so ein Team lebt ja, da muss ich nachmelden, abmelden, das ist natürlich in einer großen Organisationsstruktur viel einfacher zu stemmen. Und viele Kliniken, die ich kenne, die inzwischen 3, 4, 5 ASV-Teams haben, die haben mittlerweile eigene ASV-Koordinatoren eingestellt, die im Prinzip nichts anderes tun, als diese Versorgungsform zu administrieren. Und das kann eine niedergelassene Praxis in der Form nicht leisten.
Danke für dieses klare abschließende Statement nochmal. Und herzlichen Dank nochmal an alle unsere Gäste, an Frau Leitzmann, Herrn Klier und Herrn Eggersmann und vor allen Dingen an Sie, liebe Frau Froschauer, gerne, dass Sie uns zur Verfügung standen.
Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung. Ja, ebenso.
Also Justus, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu machen. Wir haben sehr, sehr viel über die ASV erfahren. Was hast du denn so mitnehmen können aus dieser Folge?
Ja, für mich war es ja, wie erwähnt, irgendwie so eine kleine Vorlesung zum Thema ASV. Was ich so mitgenommen habe, ist zum einen, wenn man daran Interesse hat, man sollte gucken, ob es ein bestehendes ASV-Team in der Gegend gibt, um sich dort zu integrieren. Ich glaube, das ist der verwaltungsärmste Aufwand, gerade für den Antragsprozess. Ansonsten sollte man darauf achten, dass Klinik und Praxis auf Augenhöhe arbeiten. Man muss gucken, vielleicht für sich vorher schon mal raushören, ob das eine gute Grundlage ist und dass man die Verwaltung des Krankenhauses als Kliniker jetzt in dem Fall mit ins Boot holen könnte. Was ich von Frau Froschauer, wo ja die Faszination wirklich übergesprungen ist, mitgenommen habe, ist, dass sich ASV lohnen kann und dass das kann sich von der Vergütung aus lohnen, aber dass sie vor allen Dingen auch andere Aspekte in den Vordergrund gestellt hat, da die kürzeren Wege sozusagen, also weniger Wartezeit für den Patienten, Vermittlung, aber auch das Thema Ausbildung eben durchaus ein Vorteil sind, Vorteile sind, die für die ASV sprechen. Und wenn man nicht nur den finanziellen Aspekt sieht, kann man auch, und das fand ich auch sehr spannend, dieses Netzwerk, dass man dadurch ja nicht nur in den kürzeren Wartezeiten für den Patienten, sondern auch für sich selber aufbauen kann. Ja, sie hat es so schön gesagt, Preferred Partner, Verkaufswert der Praxis steigern und das Standing zu verbessern. Ich finde, das sind schon eigentlich gute Argumente für die ASV. Oder wie geht's dir jetzt nach der Folge?
Also das, was du erwähnt hast, ist mir jetzt auch, wäre auch das, was mir so aufgefallen ist oder was jetzt nicht so neu war für mich, aber wo ich doch mal wieder Argumente dafür bekommen habe, an der ASV doch teilzunehmen. Was mir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben ist, dass es eine Möglichkeit gibt, Einfluss auf die ASV zu nehmen. Also dass man Hoffnung hat, diesen wahnsinnigen Aufwand auch bisschen herunterschrauben zu können. Und das ist gerade für den Berufsverband wichtig zu sagen, okay, wenn wir da beim GBA vorstellig werden und gute Argumente vorbringen können, warum es diesen Aufwand nicht bedarf, dass da durchaus Gehör gefunden werden kann. Also das ist das, was hauptsächlich bei mir angekommen ist. Und ja, also letztendlich würde ich sagen, es hat doch meine Begeisterung für die ASV doch wieder ein bisschen entfacht, also die ich ja ursprünglich mal hatte, aber die so ein bisschen dann betäubt wurde durch den ganzen Aufwand.
Ja, danke Michael. Neben der ASV hat es mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, auch mir wieder viel Spaß gemacht, diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Danke.
Am Ende der Folge wollen wir nochmal betonen, natürlich können wir keine Gewähr für die Aussagen oder auf irgendwelche Vollständigkeit legen. Es war wie immer eine individuelle Themenauswahl, wir können keine Haftung übernehmen.
Genau. Und liebe Hörerinnen und Hörer, zum UroTalk-Podcast ganz allgemein oder zu dieser Folge können Sie über die Webseite des Berufsverbands urologie-gestalten.de zum einen mehr Informationen bekommen, die Shownotes einsehen, wo wir zum Beispiel die ASV-Webseite online stellen werden, um die ASV-fähigen Diagnosen zu sehen, die Richtlinie anzugucken, aber auch natürlich grundsätzlich mit dem Berufsverband in Kontakt zu treten über unsere Webseite. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Das hat tatsächlich bei der letzten Folge schon sehr rege stattgefunden und hat uns total gefreut. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
UroTalk, der Podcast für wirklich jede Urologin und jeden Urologen in Praxis oder Klinik. Fachgerecht und praxisnah.